Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind heute bei der letzten Predigt der Reihe Zeigt Wirkung angekommen. Und wer die Reihe verfolgt hat, der weiß, gucken, ob hier auch die Prisi, jawohl, funktioniert alles, der weiß, dass es bisher schon um Versöhnung, Kraft, Gerechtigkeit und letzte Woche auch schon um Schönheit ging. Und der Christoph hat es vorhin ja auch schon gesagt, die Predigtreihe widmet jedem dieser Themen zwei Predigten, von der sich die eine Predigt mit der Frage beschäftigt, ja, was bedeutet das Thema konkret für mich? Und die andere dann mit der Frage, was bedeutet das Thema für andere? Und letzte Woche ging es schon um das Thema Schönheit für mich und deswegen muss es heute um das Thema Schönheit für andere gehen. Und wenn du dir jetzt unter dem Thema nichts vorstellen kannst, dann ist das eigentlich gar nicht schlimm. Ich konnte mir da auch überhaupt nichts drunter vorstellen, als ich das Thema das erste Mal gehört habe. Und das Gute für mich ist, wenn ihr euch nichts unter dem Thema vorstellen könnt, dann ist die Erwartungshaltung an den Prediger auch nicht so hoch. Der kann eigentlich dann schon fast erzählen, was er will und vielleicht seid ihr dann schon zufrieden. Was soll dieses Thema konkret bedeuten? Was soll das Thema Schönheit für andere bedeuten? Wie kann ich Schönheit in das Leben von anderen bringen? Also ich habe mich heute mal ganz schick angezogen, ich habe in den Untiefen meines Schrankes gewühlt und mal Hemd und Sakko rausgekramt. Darüber hinaus habe ich so einen Loop an, der angeblich mintgrün sein soll. Ich finde, der ist grau. Aber den habe ich an, weil meine Frau gemeint hat, das würde schön aussehen. Ich weiß es nicht so, ich finde, das baumelt hier so rum und stört eher ein bisschen. Aber ich habe gedacht, für euch heute ziehe ich mal diesen wunderschönen mintgrünen oder grauen Loop an. Ich hätte auch einen Strauß Rosen mitbringen können und hätte die dann hier verteilen können. Vielleicht hätte das Schönheit in deinen Tag gebracht. Ich befürchte aber, dass es eher schmerzhaft geworden wäre. Es ist hier sehr dunkel. Wenn ich die Rosen hier verteilt hätte, hättest du den Stiel angefasst, hättest dich gestochen, hättest die irgendwo neben dir auf den Sitz gelegt und am Ende des Gottesdienstes wäre vielleicht jemand draufgetreten oder die Blüten wären schon abgefallen. Also wie kann ich Schönheit in das Leben der anderen bringen? Was ist mit dem Thema Schönheit für andere gemeint? Wenn das, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, alles gewesen wäre oder ist, dann würdest du wahrscheinlich sehr enttäuscht nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem tollen Sack und meinem mintgrünen Loop deinen Tag schöner machen kann heute. Und die Rose, die wäre vielleicht, bis du daheim gewesen wärst, schon verwelkt gewesen. Was ist Schönheit? Mit der Frage möchte ich heute, jetzt habe ich alles verpasst, ja genau, das ist das Thema von heute, genau. Was ist Schönheit? Mit der Frage möchte ich heute nochmal einsetzen. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Schönheit hörst. Vielleicht bist du nicht so oberflächlich wie ich und denkst zuerst an äußere Schönheit, ans Aussehen. Das Streben nach Schönheit, das ist in unserer heutigen Zeit zu einem richtigen Massenphänomen geworden. In früheren Jahrhunderten sah das ein bisschen anders aus. Schönheit im Sinne von Mode war da einer kleinen Bevölkerungsschicht vorbehalten gewesen, die das Geld hatten, um sich das leisten zu können. Heute dagegen sind schöne Klamotten jedem zugänglich. Man geht in H&M oder was weiß ich wohin und kriegt für wenig Geld schon relativ schöne Klamotten. Und mit diesen Klamotten versucht man, seine Person zu inszenieren, um sich dadurch vom Kollektiv abzuheben. Ich weiß nicht, ob hier heute noch jemand ist, der einen Sakko anhat. Wenn ja, dann ist es eine sehr, sehr geringe Menge und wir können uns dadurch vom Rest, der hier sitzt, abheben. Verbunden mit diesem Streben nach Schönheit ist auch das Ideal ewiger Jugend und Jugendlichkeit. Ist euch schon mal aufgefallen, wie riesig die Industrie für Anti-Aging-Produkte ist? Ich habe auch so einen Stift, den man sich hier unter die Augen schmiert, ja, so daheim. Also das Schönheit oder das Ideal ewiger Jugend. Darüber hinaus ist in unserer heutigen Gesellschaft Schönsein mit Schlanksein eigentlich gleichbedeutend. Aber dieses Ideal, wie es auch von den Medien propagiert wird, es scheint ein paar genetischen Ausnahmeerscheinungen vorbehalten zu sein. Ist Schönheit damit umfassend beschrieben? Reduziert sich Schönheit auf das Äußere? Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist eine Form von Schönheit, die sehr vergänglich ist. Jeder weiß wahrscheinlich, dass er nicht ewig 23 sein wird oder 25. Und dazu kommt auch, dass dieses Idealbild, das wir von Schönheit haben, häufig nicht mit dem übereinstimmt, was wir im Alltag erfahren oder sehen. Ja? Das tun sich Widersprüche und Gegensätze in unserer Alltagserfahrung auf. Auf der einen Seite perfekt inszenierte Models, David Beckham zum Beispiel. Auf der anderen Seite aber auch Menschen mit Behinderung oder Menschen, deren äußere Erscheinung darauf schließen lässt, dass es das Leben nicht immer gut mit ihnen gemeint hat. Da scheint sich was zu widersprechen. Also gut, wenn wir Schönheit nicht über das Äußere definieren können, dann müssen wir nur in die Natur schauen. Ein weißer Sandstrand mit Palmen, leise rauschende Wellen, Sonnenuntergang, das ist Schönheit. Oder jetzt gerade auch im Winter ein Berg bedeckt mit Schnee, blauer Himmel, lädt zum Skifahren ein, das ist Schönheit. Oder vielleicht findest du auch ein Glas mit rotem Traubengetränk schön. Aber auch im Bereich der Natur zeigt sich, dass die Schönheit, die wir hier auf den Bildern sehen, vergänglich ist. Es gibt vieles in unserer Wahrnehmung der Welt, das nicht schön ist. Der Müll, den wir produzieren, der kann einen schönen Sandstrand entstellen. Das Öl, mit dem wir unsere Autos betreiben, kann das Wasser des Meeres so verschmutzen, dass die Tiere, Fische, Vögel in Mitleidenschaft gezogen werden. Fabriken, die wir benutzen, um unsere Güter herzustellen, die wir benötigen, die verpesten die Luft und entstellen die Landschaft. Wenn wir über Schönheit reden, dann scheinen wir uns in einem Spannungsfeld zu bewegen. Im Spannungsfeld von schon jetzt und noch nicht. Ja, irgendwie ist unsere Welt schön. Es gibt viel Schönes in unserer Welt. Aber irgendwie auch nicht. Wir nehmen schöne Dinge wahr. Wir versuchen auch selbst schön zu sein. Daran ist auch nichts auszusetzen. Aber diese Schönheit, die wir wahrnehmen, die ist vergänglich. Unsere eigene, aber auch die Schönheit der Natur. Und auf dieses Spannungsfeld macht auch die Bibel aufmerksam. Ich habe zwei Texte mitgebracht. Der eine, der steht ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel. Da möchte ich aus dem Schöpfungsbericht ein paar Verse vorlesen. Und ihr könnt das mitverfolgen. Dann sprach er, Gott, auf der Erde soll Gras wachsen und es soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen. Und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras, sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. Gott hat sich bei der Erschaffung der Welt viel Mühe gegeben. Er hat die Pflanzen geschaffen, die Gestirne des Himmels, die die Erde beleuchten, Tag und Nacht, die Meerestiere, die Vögel am Himmel, die Landtiere und schließlich auch den Menschen. Und auf der einen Seite steht die Aussage, dass die Schöpfung, und zwar umfassend, gut, ja sogar sehr gut ist. Aber auf der anderen Seite verschweigt die Bibel auch nicht das, ja, die Alltagsrealität, die wir täglich wahrnehmen, anders aussieht als dieses paradiesische Bild. Im Neuen Testament schreibt Paulus im Römerbrief: Ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Diese gute Schöpfung, die wir ganz am Anfang der Bibel lesen können, die ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles um uns herum vergeht. Die Blumen verwelken, das Gras vertrocknet, der Mensch wird krank und stirbt. Und Paulus beschreibt es dann so, dass weil die Natur vergänglich ist, sie darauf hofft oder sie auf den Tag hofft, an dem sie von dieser Vergänglichkeit, von dem Tod befreit wird. Und ich weiß nicht von euch, wer letzte Woche hier im Gottesdienst war, da ist diese Hoffnung schon angeklungen. Am Ende des Jesaja-Buches, da steht diese Vision, die wir letzte Woche gehört haben, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Das heißt also, am Anfang der Bibel die Aussage, alles ist gut gemacht worden, und diese Hoffnung, am Ende wird alles wieder gut sein. Wir bewegen uns jetzt aber in dieser Zwischenzeit. Und diese Zwischenzeit ist geprägt von der Erfahrung zwischen Schönheit und Gebrochenheit. Es gibt unglaublich schöne Dinge in dieser Welt. Es gibt aber auch unglaublich unschöne Dinge in dieser Welt. Das Wasser, das sanft an den Strand spült, mit Palmen und Sonnenuntergang, dieses selbe Wasser kann in einem anderen Moment in Form eines Tsunamis todbringende Gewalt entfalten. Oder der Schnee, der die Berge bedeckt und wunderschön in der Sonne funkelt und glitzert, kann in einem anderen Moment in Form einer Lawine todbringende Gewalt entfalten. Zerrissenheit. Und mit dieser Spannung müssen wir uns auseinandersetzen, ohne den Fehler zu machen, die gegenwärtige Welt aus Raum, Zeit und Materie als grundsätzlich schlecht abzulehnen. Ich könnte auch sagen, naja, irgendwann wird alles wieder gut sein, versuche ich einfach hier so schnell wie möglich durch diese Welt durchzukommen und am Ende wartet was Gutes auf mich. Nein, die Welt ist schön, aber eben auch gebrochen. Und warum ist mir dieser Punkt so wichtig? Ich glaube, es besteht die Gefahr, wenn man über Schönheit spricht, dass man zu stark nur das Schöne in dieser Welt betont. Und das hätte ich heute Morgen auch machen können. Ich hätte sagen können, ja, ist alles so schön und die Sonne scheint und was weiß ich. Und vielleicht wäre dann hier jemand gesessen, der gesagt hätte, schön, dass du das so siehst, aber in meinem Leben sieht es ganz anders aus. Mein Leben ist nicht schön. Und daher finde ich es wichtig, eben zu zeigen, ja, es gibt Schönes in dieser Welt, aber unsere Erfahrung der Wirklichkeit, die kann auch ganz anders aussehen. Es gibt diese Spannung, in der wir uns bewegen. Wir haben also gesehen, dass sich unsere Welt und die Erfahrung, die wir in dieser Welt machen, in diesem Spannungsfeld bewegen. So, was ist aber jetzt Schönheit? Da haben wir immer noch keine Antwort drauf gefunden. Genau. Schönheit, was ist das? Im Alltag wird als schön meist etwas bezeichnet, was einen besonders angenehmen Eindruck hinterlässt. Schön ist also etwas, das uns emotional anrührt. Ein schönes Bild, ein schöner Körper, ein schönes Musikstück. Im Schöpfungsbericht haben wir öfters den Satz gelesen, da steht, und Gott sah, dass es gut war. Und ich fand es ganz spannend, ich habe mal nachgeschaut, im hebräischen Text steht für dieses Wort gut, tov. Und dieses Wort tov, das kann im Hebräischen ganz viel bedeuten, ja, viel mehr als nur gut im Sinne von, ja, das ist schon alles so in Ordnung, wie es ist, oder mehr wie schön. Es gibt drei Dimensionen oder drei Bedeutungen, die dieses Wort annehmen kann. Zum einen, ich habe das genannt, die Dimension der Immanenz, gut im Sinne, was mir gefällt, was mich anspricht, was meinen Sinnen gefällt. Also alles, was schön ist, was wohlriechend ist, was gut schmeckend ist, das kann dieses Wort bezeichnen. Es gibt aber auch diese Dimension der Transzendenz. Schön ist, das ist auch die Gottesdimension, die Nähe zu Gott zum Beispiel. Im Psalm 84,11 heißt es, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist schöner als 1000 sonst. Oder Psalm 73,28, doch mir geht es gut, weil ich mich an Gott halte. Also das ist auch so, das ist eine Form der Schönheit auch, diese Gotteserfahrung. Und drittens gibt es dann noch diese Dimension der Ethik. Gut, Schönheit betrifft auch das, was mich in meinem Herzen antreibt. Meine inneren Beweggründe, die Motivation für mein Handeln. Da gibt es auch noch einen Vers, den ich vorlesen möchte. Micha 6,8. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Ein gutes, ein schönes Leben hat also auch die Menschen im Blick, die mich umgeben. Die Menschen, mit denen ich täglich zusammen bin. Ja? Den Menschen soll ich liebevoll und barmherzig begegnen. Und ich denke, dass diese drei Dimensionen wichtig sind, wenn wir uns über das Thema Schönheit unterhalten. Schönheit lässt sich also nicht nur auf die sinnliche Wahrnehmung reduzieren. Ja, es geht bei Schönheit eben auch um diese Gottesdimension. Die Erfahrung Gottes kann schön sein, aber auch um die Beziehung anderer Menschen. So. Über Schönheit kann man eigentlich nicht abstrakt reden. Schönheit muss man erleben und erkennen. Was ist in deinem Leben schön? Was lässt dein Herz höher schlagen? Ein schönes Bild? Vielleicht malst du selber und bist selber gerne kreativ, auch auf eine andere Form, Musik oder Fotografie. Ein guter Film, die Natur. Gestern Morgen, als ich noch an der Predigt gearbeitet habe, habe ich aus dem Fenster geschaut und ich habe Sonne und blauen Himmel gesehen. Ja, gefühlt gab es das den ganzen Winter noch nicht. Das hat sich unglaublich gut angefühlt. Vielleicht freust du dich über ein leckeres, schön angerichtetes Essen und ein gutes Glas Wein dazu. Vielleicht findest du es schön, dich sportlich zu betätigen, richtig an die Grenzen deines Körpers zu gehen. Vielleicht reist du gerne. Gott hat die Welt schön geschaffen und wir dürfen uns an dieser Schönheit freuen. Ja, es gibt wirklich sehr viel Schönes und sehr viel Gutes in dieser Welt. Auch wenn nicht alles perfekt läuft. Und es gibt keinen Grund, sich resignativ zurückzuziehen und sagen, ja, meine Güte, irgendwie ist alles schlecht und ich versuche mich irgendwie hier durchzukämpfen. Nein, wir dürfen die Schönheit erkennen und wir können sie auch erkennen und wir dürfen uns darüber freuen und wir dürfen sie auch genießen. Schönheit erkennen bedeutet aber auch in den Momenten, in denen die Vergänglichkeit und die Gebrochenheit überwältigend zu sein scheint, noch einen Funken von Schönheit wahrzunehmen. Also nicht nur in den schönen Momenten des Lebens, sondern auch in den Momenten, wo alles eigentlich ganz anders ganz hässlich aussieht. Selbst da irgendwie noch einen Funken Schönheit wahrzunehmen. Und ich bin gestern über eine Notiz eines evangelischen Pfarrers gestolpert, der im Dritten Reich Mitglied des Widerstands gewesen ist. Und er ist im Konzentrationslager Dachau inhaftiert gewesen und hingerichtet worden. Und am 5. Oktober 1944 hat er noch an seine Frau einen Brief geschrieben, in dem Folgendes zu lesen ist. Eben beim Essen erfreute mich die schöne Zeichnung eines Lorbeerblattes in meiner Suppe. Ich ließ es auf dem Rand liegen, während ich aß, und staunte über die Verästelung der Rippen und die vollendete Form. So erinnert uns Gott auch in einer Umgebung, in der alles fehlt, was lieblich ist und wohl lautet, an die Schönheit seines Reiches. Es hat mir noch an keinem Tag an Grund zum Danken gefehlt. Selbst an einem Ort, wo alles fehlt, was lieblich und wohllautend ist, so schreibt er, scheint plötzlich in einem Lorbeerblatt die Schönheit auf. Ja? Das Lorbeerblatt wird zu einem Zeichen von Hoffnung, zu einem Zeichen von Mut. Und da ist sie wieder, diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Zerrissenheit. Die Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, wie es Paulus geschrieben hat. Und vielleicht können auch wir es schaffen, in den dunklen und schwierigen Zeiten unseres Lebens, die mit Sicherheit bei weitem, hoffe ich zumindest, nicht so extrem sind wie das, was dieser Pfarrer erlebt hat, Schönheit aufleuchten sehen. Und zwar eine Schönheit, die über sich hinausweist auf den, der alles schön gemacht hat. Nur wenn ich in meinem eigenen Leben einen Blick für das Schöne entwickle und das Gute erkenne, kann ich zur Schönheit für andere werden. Wie kann das konkret aussehen? Jetzt kommen wir eigentlich so zum Punkt, ja? Vielleicht können wir diesbezüglich von einer gotischen Kathedrale lernen. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht empfindet das der ein oder andere eher als erschlagend und erschreckend. Aber ich finde das, vielleicht können wir von diesem Bild was mitnehmen in die Woche auch. In der Romanik, das war so der Baustil vor der Gotik, da war der Kirchenbau geprägt durch Gewölbe und große Wandflächen und kleine Fenster. Die Gotik hat diese großen Wandflächen in große bemalte Fenster aufgelöst, riesige Fensterflächen. Der gotische Kirchenbau lenkt den Blick nach oben. Ja, die Fenster, die scheinen in den Himmel zu reichen und unweigerlich, man wird fast gezwungen, nach oben zu schauen. Die Zeit damals, so zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert, die war geprägt von einer Sehnsucht nach dem Göttlichen. Man wollte einen Blick in den Himmel werfen. Und mit diesem oder von diesem Blick in den Himmel hat man sich gehofft, die Einheit von geschaffener und himmlischer Welt zu erleben. Schon damals hat man diese Spannung wahrgenommen zwischen irdischer Welt und himmlischer Welt, dass da irgendwie, ja, dass da ein Bruch dazwischen besteht und dass da Spannung besteht. Und man wollte eben durch diese Bauweise einen Blick in den Himmel werfen und man hat den Kirchenbau als Abbild des himmlischen Jerusalems verstanden. Und in diesem Denken und in dieser Symbolik spielt das Licht eine große Rolle. Das Licht, so hat man geglaubt, verbindet die himmlische und die irdische Welt. Die Strahlen der Sonne, die bei diesen riesigen Fensterflächen den kompletten Kirchenbau durchfluten, die Strahlen der Sonne, das Licht Gottes, das sollte die ganze Kirche erfassen. Spürbar werden für diese Menschen, die in dieser Kirche sind. Ich habe mir überlegt, wäre es nicht wunderbar, wenn das Licht, die Schönheit Gottes, die wir in unserem Leben erfahren, uns auf eine Art und Weise ergreifen würde und unser Leben so verändern würde, dass wir auch ohne große Worte dieses Licht in unser Umfeld ausstrahlen würden. Wäre es nicht wunderschön, wenn wir im Alltag kleine gotische Kirchen wären, die den Blick derjenigen, die sie sehen, nach oben lenken, über sich hinausweisen? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir denjenigen, die mürrisch reinschauen, mit einem Lächeln begegnen könnten? wenn wir für diejenigen, die niedergeschlagen sind, ein offenes Ohr und ein aufmunterndes Wort hätten? Es geht vielleicht bei dem Thema Schönheit für andere gar nicht in erster Linie darum, etwas zu tun, sondern zu sein. Und zwar ein Hinweis darauf, dass es eine Schönheit, dass es etwas Gutes, eine Realität gibt, die jenseits unserer irdischen Erfahrung liegt. Schönheit für andere kann aber auch heißen, dass ich Leben teile, dass ich Erfahrungen, schöne wie unschöne, anderen Menschen mitteile. Ich kenne eine Frau, das ist eine gute Bekannte von meinen Eltern, die hat bei einem Routineeingriff, ihr sollten eigentlich die Krampfadern in einem Bein entfernt werden, ihr Bein verloren. Jetzt lebt sie mit einer Prothese. Der Kunstfehler einer Ärztin hat das Leben dieser Frau, Mutter von 4 Kindern, Anfang von 40 Jahren radikal verändert. Diese Frau ist unterwegs, macht Frauenfrühstücke und solche Geschichten. Und wenn man ihr begegnet, dann spürt man keine Verbitterung in ihrem Leben. Die Situation ist schwierig, aber sie hat in dieser furchtbaren Situation erlebt, dass Jesus sie durchs tiefste Leid hindurchgetragen hat. Und das möchte sie weitersagen. Rein menschlich gesehen wäre es nicht verwunderlich, wenn diese Frau verbittert wäre und wütend auf den Fehler der Ärztin. Aber sie hat keine Wut und keinen Zorn und sie sagt sogar, dass sie der Ärztin vergeben konnte. Diese Frau ist so eine gotische Kirche, durch die das Licht Gottes scheint und die auf eine Kraft verweist, die jenseits menschlicher Vorstellung liegt. Und sie will durch ihr Zeugnis, durch das Erzählen ihrer Geschichte anderen Menschen Mut machen, anderen Menschen Hoffnung geben, die auch in schwierigen Situationen in ihrem Leben sind. Vielleicht hast auch du eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht kannst auch du mit dem, was du in deinem Leben erlebt hast, Licht in das Dunkel anderer Menschen bringen, Hoffnung und Mut spenden. Vielleicht kann auch, wir haben es vorhin gehört, die Aktion, die kommende Aktion 1414 eine Möglichkeit sein, Schönheit nach Würzburg zu bringen, indem wir anderen Menschen Gutes tun, wie auch immer das dann konkret aussehen mag. Vielleicht bist du künstlerisch veranlagt, kannst, wir haben es auch vorhin jetzt gehört bei dieser Tagung da, kannst in Bildern oder Liedern oder Fotografien Gottes Schönheit zum Aufstrahlen bringen. Ich komme zum Schluss. Wir haben jetzt in der Predigt festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir Schönheit erfahren, ambivalent ist. Es gibt viel Schönes in dieser Welt. Es gibt viel Schönes, in dem wir uns erfreuen dürfen. Es gibt aber auch viel Unschönes. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, seid in eurem Alltag gotische Kirchen, die das Licht Gottes in diese Welt hinausstrahlen, sodass andere Menschen auf diesen lebensspendenden Gott verwiesen werden. Schönheit für andere heißt Zeichen des Heils in einer unheilvollen, zerrissenen Welt setzen, die auf den Tag hofft, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.